Ich freue mich immer wieder daran, dass wir singen können, dass die Musiker uns hier begleiten. Und das Singen, finde ich, sollten wir uns auch nicht nehmen lassen. Gerade, ne, wir haben gesungen, singet fröhlich im Advent. Gerade wenn man vielleicht gar nicht so fröhlich dazu eingestimmt ist. Hatte jetzt eine Begegnung vor ein paar Tagen, da hat mal wieder die Firma, die unsere Feuerlöscher wartet, die Feuerlöscher abgeholt. Und so beim Rausgehen entfesselte sich so ein bisschen ein Gespräch mit dem Mann und er klagte darüber, dass doch mal mehr Wunder geschehen könnten in unserer Welt. Ich habe da, weil er ja los wollte, nicht weiter nachgefragt. Ich vermute, dass er gemeint hat, dass es eben ja so aussieht in unserer Welt, dass man Gottes Eingreifen sich mehr wünscht. Ja, es gab nun gerade wieder eine Trendstudie Jugend in Deutschland. Die wurde im Mai schon durchgeführt und jetzt nochmal wieder mit 1027 Befragten zwischen 14 und 29 Jahren. Und diese Studie hat hervorgebracht, dass die psychische Gesundheit junger Menschen in Deutschland sich in den letzten Monaten schon verschlechtert hat. 25%, also ein Viertel der Befragten, bezeichneten ihre psychische Gesundheit als unzufriedenstellend. 16% beschrieben Hilflosigkeit. 10% gaben Suizidgedanken an. Und das alles ist mehr geworden. Die Autoren schlussfolgern, wir werten das als ein dringendes Warnsignal. Klimawandel, Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Inflation, so einige Krisen erschüttern ja das Weltgeschehen. Damit haben sie das dann in Zusammenhang gebracht. Nun wollten wir uns doch eigentlich hier gemütlich zum Kaffeetrinken treffen. Und nun fängt nicht erst der Prediger, sondern auch schon die Gottesdienstleiterin mit so einem Kram an. Als ob man fröhlich sein könnte, nur indem man die Augen verschließt vor dem, was wirklich ist. Wie schon in den letzten Predigten, beziehungsweise in den zugrunde liegenden Bibeltexten, deutlich wurde, sollen und können wir als Christen bei aller Sehnsucht nach Besinnlichkeit gerade auch die Weltlage wach beobachten. Ich wüsste gar nicht, wer sonst der Weltlage so ins Auge gucken können sollte, wie wir Christen. Ohne dabei den Halt unter den Füßen zu verlieren. Die Adventszeit ist Zeit der Erwartung. Die Frage ist, was erwarten wir eigentlich? Oder auch andersrum gestellt, was erwartet uns eigentlich? Im heutigen Text kommt nochmal Jesus Christus selbst zu Wort. Wir lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, die ersten 14 Verse. Achso, das war noch die Jugendstudie. Genau die Ergebnisse. Wer daran Interesse hat, kann ich das gerne auch weitergeben. Wovor junge Menschen eben jetzt Angst kriegen und warum sie sich Sorgen machen und warum es psychisch bergab geht, nach ihrer Ansicht. Jetzt lesen wir aber den Bibeltext. Und Jesus ging aus dem Tempel fort. Und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden wegen Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig, also gerettet. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das fordert uns wieder heraus. Wir gucken deshalb mal schrittweise etwas genauer hin. Nicht auf alles, aber auf einiges. Der Tempel war zur Zeit von Jesus eine der Prachtbauten dieser Welt. Der Tempel, den Herodes, der König Herodes errichtet hatte, weil ja der erste in der babylonischen Zeit zerstört wurde, hat 85 Jahre Bauzeit gehabt. Wenn das nicht mit goldenen Platten belegt war, dann haben die weißen und gelben Marmorsteine geleuchtet. Die Größe erkennt man hier so ein bisschen daran, wenn man mal guckt, was hier so mit dem Fußvolk sozusagen los ist, was da im Vergleich so ist. Und jetzt geht Jesus aus dem Tempel fort. Der Ort, an dem Gott gesagt hatte, hier könnt ihr mich suchen und hier werde ich euch hören. Hier bin ich. Und Jesus geht aus dem Tempel. Und dann sagt er auch noch, der Tempel wird dem Erdboden gleichgemacht werden. Es wirkt fast so, als ob Gott den Tempel verlässt. 70 nach Christus oder nach der Geburt von Jesus wird tatsächlich durch die Römer auch der Tempel so kaputt gemacht, dass tatsächlich nur noch Grundmauern stehen geblieben sind, auf die der Tempel gestützt war, nicht die oben noch rausgucken. Und nun wollen seine Freunde natürlich wissen, wann das alles passiert. Auf diese Frage geht Jesus gar nicht so richtig ein. Also, jedenfalls wann der Tempel zerstört wird nicht. Sie mischen ja auch. Jesus hat von all diesen Dingen gesprochen. Die Zerstörung des Tempels ist zeitlich aber in einer ganz anderen Kategorie als das Ende der Welt. Das wird nur eingeläutet durch die Zerstörung des Tempels. Das können sie natürlich nicht wissen. Und Jesus sagt auch nicht, ja, davon habt ihr jetzt zu wenig Ahnung, sondern er erklärt ihnen, was sie in diesem Moment wissen sollen, um die Lage einzuschätzen. Um sich darauf einzustellen, er blickt auf das Ende der Welt. Und damit wir uns keine falschen Vorstellungen machen und die Geduld und Ausdauer nicht verlieren, gibt er uns Einblick in die Abläufe vor dem Ende. Unser Thema deshalb heute, was erwartet uns in Zukunft? Was erwartet uns in Zukunft? Erstens, die Menschheit ist in Not. Zweitens, die Christen sind unter Druck. Drittens, das Evangelium wird verbreitet. Wir gucken da mal kurz drauf. Die Menschheit ist in Not. Jesus spricht von Wehen. Nun habe ich ja noch nie ein Kind geboren. Ja, ich glaube, das ist ein besonderes Geschenk, das zu dürfen. Die Juden sagen ja, die Frauen sind deshalb schon Gott näher, weil er sie so an der Schöpfung beteiligt. So sind auch die Aussagen von Paulus zu verstehen, sie sollen in der Gemeinde nicht diese und jene Sachen machen vielleicht, weil sie es gar nicht brauchen. Das ist schon spannend, finde ich. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, kündigt sich die Geburt vorher an. Meine Frau hat es mir ja immer nicht erzählt, die hat das alles schon gespürt, die konnte schon ein bisschen sagen, wann das jetzt Sache wird. Ich war immer noch ahnungslos, bis wir dann ins Krankenhaus gefahren sind. Sie hat das auch meistens recht gut getroffen, muss man sagen. Wellen von Schmerzen, die stärker werden. So stelle ich mir das vor. Ihr müsst mich korrigieren, wenn es anders ist. Bei der Geburt ist es dann auch schon fast so schlimm wie bei einem Männerschnupfen. Fast. Aber Jesus macht damit gar keine Späße. Er spricht hier davon, dass in der Menschheit Not herrscht. Wir können das in Europa plötzlich auch wieder mehr nachvollziehen. Eine Zeit lang dachten wir ja, Krieg ist jetzt bald abgeschafft. Weil die Meldungen über die Kriege in aller Welt, die ja zu allen Zeiten herrschen, bei uns immer nur so kurz in den Medien sind und dann wieder verschwinden, obwohl der Krieg viel länger dauert. Aber das ist dann schon nicht mehr so interessant. Man kann damit keine Zeitung mehr verkaufen. Deswegen denken wir immer aus dem Auge, aus dem Sinn. Jesus nennt hier die Katastrophen in dieser Welt als Wehen, als Schmerzwellen, die darauf hindeuten, dass die Welt sich auf ihr Ende zubewegt. Sie ist unterwegs, die Welt. Menschen verstehen sich nicht, sondern bekämpfen sich. Das konnte ich eben schon so ein bisschen mal wieder auf einem Sportplatz in Henschel-Ulzburg erleben. Bei einer regelrechten Fußballschlacht. Unfassbar manchmal. An anderen Stellen, wie zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes, zeigt uns Jesus, dass die Entwicklungen auch nochmal wieder anders werden, direkt vorm Ende. Dass dann eine politische Einheitsregierung in dieser Welt wahrscheinlich herrschen wird. Und wer nicht mitmacht, wird bekämpft. Aber erst ist Not und Unruhe. Und in allem kommt es darauf an, und so müssen wir Jesus verstehen, wenn er uns diese Dinge ankündigt, da will er keine Angst verbreiten. In allem kommt es darauf an, wie wir auf die Zustände und Entwicklungen blicken. Jesus sagt nicht, alles was noch kommt, macht überhaupt nichts. Er sagt auch nicht, steckt den Kopf in den Sand. Wir haben es gerade anders gehört, sondern seht auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist jetzt schon wieder einen Schritt näher gekommen. Der Ölberg, auf dem er dann sitzt, ist auch nicht der Ort, von dem Jesus schadenfroh auf die Erde blickt. In diesem Fall auf die Stadt Jerusalem. Nein, wenn Jesus darunter blickt, wird uns berichtet, hat er Tränen in den Augen und weint über diese Stadt. Er will uns ja in Ewigkeit bei sich haben. Wie könnte es seine Freude sein, wenn es uns Menschen schlecht geht? Aber offensichtlich kann er nichts daran ändern, dass die Abkehr seiner Menschheit vom liebenden himmlischen Vater dieses Leid mit sich bringt. Und das beobachten alle, eben nicht nur Christen. Die Frage ist, wie man es deutet. Wir werden noch viel Grund bekommen zu denken, dass Gott doch mal mehr eingreifen müsste. Ja, aber bei allen Worten über die Endzeit, die wir in der Bibel finden, wird immer wieder deutlich, dass Gott alles im Griff hat. Für uns vielleicht unvorstellbar, aber er hat es in der Hand. Die Offenbarung zum Beispiel ist aus meiner Sicht dazu da, uns das zu vermitteln, obwohl viele sie so lesen, als wäre es das Drehbuch für den nächsten Horrorstreifen. Jesus hat sich selbst in die Abkehr des Menschen von Gott und in alle damit verbundenen Folgen hineingeworfen. Auch in die Abkehr Gottes von seinen Menschen, die völlig verdient wäre. Damit wir in allem ihn finden und in seine herrliche Gegenwart eintreten können. Und deshalb geht es darum, in all diesen Erscheinungen bei ihm zu bleiben und zu ihm zu kommen. Das Vertrauen nicht aufzugeben, sondern gerade durchzuhalten. Das wird keine Selbstverständlichkeit sein, wie Jesus als Zweites deutlich macht. Die Christen sind unter Druck. Das letzte Jahrhundert wurde von Fachleuten ja als das Jahrhundert der Christenverfolgung bezeichnet. Mehr als 100 Millionen Menschen wurden laut der Organisation Open Doors weltweit verfolgt, beziehungsweise werden. Nicht nur in Katar, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und ich sag mal, das sind Zahlen, die wir schätzen. Wer weiß es denn überhaupt? Als ob wir den Überblick hätten. Keiner kann die Welt überblicken. Doch, einer. Und er will uns darauf einstellen, dass in unserem Leben herausgekitzelt werden wird, wem wir wirklich vertrauen. Von wem wir wirklich unser Leben erwarten. Verfolgte Christen erleben es ja jetzt schon zu dieser Zeit, dass engste Freunde und Familienmitglieder und ganze Familien in dieser Frage gespalten werden können, worum es im Leben wirklich geht. Auf wen wir unsere Hoffnung setzen können. Gottes Menschheit dreht sich um sich selber. Dabei hängen wir uns dann, um irgendwo Halt zu finden in diesem ganzen Rumgekreisel, hängen wir uns an Vorstellungen oder an Menschen, die uns versprechen, was wir haben wollen und was wir hören wollen. Und merken zu spät, möglicherweise, dass sie uns damit nicht Leben vermitteln, sondern das Leben verbauen. Und nun redet Jesus hier davon, dass Menschen, die in christlichen Gemeinden, so wie wir jetzt gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben, sich gegenseitig ans Messer liefern. Sich verraten, sich bekämpfen. Eine furchtbare Vorstellung. Aber unsere Geschwister in der Welt, die das erleben, wissen, wovon Jesus spricht. Da muss man sogar gegenüber Christen vorsichtig sein, leider. Was doch eigentlich keiner will. Durchstehen kann man das ja nur aus meiner Sicht, wenn Jesus sein Versprechen einlöst, dass der Heilige Geist uns dabei beisteht. Deshalb spricht Jesus hier auch nicht verzweifelt, aber ernst. Und ich spreche deshalb auch mitunter davon, damit wir uns auf Verfolgung einstellen. Schon jetzt ist die Frage, wovon wir uns unser Leben versprechen. Schon jetzt können wir uns darum bemühen, den Kontakt mit Gott so zu pflegen, dass es ein heißer Draht ist und nicht eine tote Leitung, die man nur dann, wenn Not ist, gerade mal wieder vielleicht irgendwie in Betrieb setzt. Das Beten lernen ist eine Sache, die wir pflegen sollten, solange wir es noch offen dürfen. Denn wenn es verboten wird, dann brauchen wir es. Heißt ja nicht, dass wir jetzt ohne auskommen würden, aber wir denken ja vielleicht mitunter. Und sich mit seinem Wort in der Bibel befassen, ist ja deshalb wichtig, weil es für unsere Lebensgestaltung entscheidend ist und dafür, wie wir eigentlich das, was wir erleben, interpretieren. Und es kann sein, dass wir dann keine Bibeln mehr haben. Und da muss man sie auswendig können vielleicht. Interessant. Das berichten Menschen, also Christen, die verfolgt werden. Dann wird ihnen die Bibel weggenommen. Und auf irgendeinen Fetzen davon noch irgendwo besitzen, steht dann eine Strafe. Dann ist gut, wenn man was davon weiß. Das halte ich ja der heutigen Zeit immer entgegen. Ich habe schon in meiner Laborantenausbildung gelernt, du musst nicht alles wissen, Matthias. Du musst nur wissen, wo es steht. Als ob ich, wenn ich im Labor rumhantiere, ständig nachlesen könnte, wie macht man das denn jetzt noch und so. Und so geht's im Leben doch auch. Manches muss ich einfach wissen, wenn ich es leben will. Ich kann dafür nur werben. Das Leben ist ja immer noch Schritt genug. Mit dem Wissen fängt es aber an. Und jeder Moment unseres Lebens ist so wertvoll und viel zu schade, um unabhängig vom liebenden Gott verbracht zu werden. Deshalb jetzt in diese enge Lebensgemeinschaft so richtig eintauchen. Der Wohlstand kann uns davon ziemlich ablenken. Ich las kürzlich ein Zitat vom Präsidenten der Boston Universität, der gesagt hat, Luxus ist schlimmer als Krieg. Luxus ist schlimmer als Krieg. Ich erwäge Einspruch. Und vielleicht stimmt's auch nicht. Ist ja nicht nur, weil jemand was gesagt hat, richtig. Aber ich finde, die Spur ist richtig. Wir können von unserem Wohlstand leicht vom Leben abgelenkt werden. Obwohl wir immer denken, ihn zu vermehren, ist das Leben. Das ist der Trugschluss. Jesus nennt als Zeichen unter uns Christen, also als Zeichen für die Wehen der Endzeit, dass die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Bei Luther übersetzt als Missachtung des Gesetzes. Das beschäftigt mich ja nun, seit ich Jesus kenne, wie wir Christen damit umgehen, was er uns gesagt hat. Und wo wir uns mitunter entweder selber sagen oder so lange suchen, bis es uns jemand mal sagt, Ach, das musst du jetzt nicht so genau nehmen. Ein Gott, der seinen Sohn für uns gibt und uns sagt, wie die Lebensgestaltung gelingt. Kann der sich damit geirrt haben? Dem was soll? Kann es für irgendwen ein Vorteil sein, sich daran da vorbei zu manövrieren? Und dann tun wir manchmal so, naja, aus Liebe muss man hier mal fünfe gerade sein lassen. Aus Liebe hat Gott uns sein Gesetz gegeben. Ja, wo uns das Leben misslingt, ist es wichtig, dass wir daran nicht zugrunde gehen. Völlig richtig. Dann ist Umkehr gefragt. Und Selbsterkenntnis. Sündenerkenntnis können wir auch sagen. Aber nicht Rechtfertigung. So nach dem Motto, es ging nicht anders und das musste man so machen. Das sind aber Dinge, die ich hier meine, dass sie sich dahinter verbergen, die zu beobachten sind. Und es wird uns allen nicht helfen. Ja, manches in unserem Leben ist wirklich schwierig durchzusetzen. Ich wiederhole das ja immer. Dafür sind die Gebote für diese Zeiten, wo es gerade schwierig ist, es umzusetzen. Vor allem ja aber deshalb, weil wir so darauf ausgerichtet sind, Glücksgefühle zu erleben. Und daran hindert uns manches, was Gott sagt. Ich erinnere mich daran immer mal wieder bei solchen Themen, dass mir ein Seelsorger in meiner theologischen Ausbildung erzählte, dass jemand von unserem Seminar mal bei ihm saß, also keiner, den ich da noch kennengelernt habe, dass da jemand saß, der war verheiratet und sprach über die Frau eines anderen, der dort auch war, und Gott hätte ihm gesagt, er müsse jetzt mit dieser Frau leben, nur weil er sich in die verliebt hatte. Ist interessant, wie man das innerlich hinkriegt, Begründungen sich dafür zu suchen, warum das Gottes Wille sein könnte, und dann sogar noch vermittelt, Gott hätte ihm das mitgeteilt. Schon spannend, was Gott manchmal alles so mitgesagt haben soll und sich dann vielleicht selbst widerspricht. Aber gut. Ich möchte, dass wir wach dafür sind. Barmherzig miteinander umgehen ist wesentlich, gehört auch zu Jesus, absolut. Aber selbst rechtfertigen, was uns kaputt geht oder was wir kaputt machen, das ist, glaube ich, nicht angebracht. Wir sind in allem herausgefordert, gerade wenn mein Herz nicht einverstanden ist mit dem, was Gott sagt, danach zu fragen, wem kann ich eigentlich am meisten vertrauen? Und vielleicht seid ihr jetzt enttäuscht, wenn ich das sage, ich bin's nicht. In meinem Leben bin ich es nicht, dem ich am meisten vertrauen kann. Es tut mir leid. Es tut mir manchmal auch wirklich leid, ich kämpfe da manchmal auch mit, aber nach 51 Jahren sollte man so schlau geworden sein, aus meiner Sicht. Gott will uns das größte Glück schenken. Aber das, was wir aus dieser Welt gemacht haben, erlaubt es nicht, dass wir Gottes Glück hier schon umfassend erleben. Hier gibt es auch viel anderes. Und das hat sogar noch, obwohl es ursprünglich nicht gewollt war von Gott, glaube ich, das hat sogar noch seinen Wert für uns, weil es uns nämlich dahin bringt, zu gucken, worauf wir unser Leben wirklich bauen können. Wir werden eines Tages ungetrübt in seiner Nähe leben, ja? Und da werden wir von Liebe und Freude nur noch erfüllt sein. Unser Leben in dieser Welt ist die Vorbereitung darauf. Er will uns formen, damit wir mehr und mehr freiwillig in sein Wesen eintauchen, das von seiner Liebe und Treue erfüllt ist. Die Liebe wird uns bei dem oberflächlichen Umgang mit Gottes Geboten abhanden kommen, sagt Jesus. Wie muss ihn das eigentlich schmerzen, so über seine Gemeinde zu sprechen? Wie sagt man denn als Sohn Gottes sowas? Jesus sah die Verfolgung der Gemeinde nicht als die größte Gefahr an, wir haben es letzte Woche schon gehabt, sondern die Verführung. Falsche Propheten, die kommen aus der Gemeinde, die kommen nicht von außerhalb. Von außerhalb ist noch leicht klar, dass er vielleicht nichts von Gott zu melden hat. Das Problem ist das, was aus der Gemeinde herauskommt. Wo Menschen Ideen verbreiten, die sich sehr christlich anhören können vielleicht. Viele Sekten hören sich christlich an. sage ich jetzt mal, sogar. Aber langsam führt das von Jesus weg und hüllt unser Vertrauen auf ihn aus und lässt uns letztlich leer zurück. Viele werden den Anspruch erheben, der Retter der Menschheit zu sein, aber nur einer wird ihm gerecht, der sich nämlich auf unsere Schuld hat festnageln lassen. Am Kreuz. Und wer das glaubt, der braucht sich vor dem Ende der Welt nicht zu fürchten und braucht sich auch nicht irre machen zu lassen. Jesus spricht als Drittes davon, trotz aller Gegenwehr von außen und innen, doch Menschen ihm vertrauen und seine Rettungsbotschaft verbreiten. Das Evangelium wird verbreitet. Jesus hat seine Freunde ja verabschiedet mit den Worten, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Interessanterweise, indem ihr sie tauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und sie alles halten, lehret, was ich euch befohlen habe. Interessant, bei dem, was wir vorher gerade hatten. Gott will sich mitteilen, und zwar durch uns, die ihn kennen. Es gibt keinen unbedeutenden Moment mehr. Zumal das Ende ja auch nahe ist. Vorher, sagt Jesus, wird man unter allen Völkern von Jesus gehört haben. Gab eine christliche Bewegung um die Jahrtausendwende, die sich das zum Auftrag gemacht hatte, das bis zum Millennium zu schaffen. Unsere menschlichen Ideen. Aber Jesus hat uns geschickt. Das ist übrigens die Antwort, die Jesus seinen Schülern gibt auf die Frage, wann kommt das Ende? Dann, sagt er, wenn überall die Rettungsbotschaft verkündigt wird. Er nennt uns kein Datum und keine Uhrzeit, keinen Fahrplan, so nach Motto, das ist Haltestelle sowieso, dann ist es noch so und so lange. Er sagt auch nicht, versteckt euch und seht zu, dass euch niemand findet. Nein, im Gegenteil, er sagt, das, wozu ich euch in die Welt sende, wird gelingen. Stimmt gar nicht, Jesus. Ich erlebe, dass die Leute alle gar nicht zum Glauben kommen, den ich von dir erzählt habe. Ja, das ist unsere Sichtweise. Jesus sagt, es wird gelingen. Und er steht dahinter. Seit der Himmelfahrt, seit er wieder beim Vater ist, setzt er sich mit seiner unfassbaren Liebe und unbegrenzten Macht dafür ein. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern er seht auf und erhebt eure Häupter, haben wir vorhin gehört. Das Licht einer Kerze wird ja nicht weniger, wenn man es weitergibt, sondern es wird mehr. Und daran dürfen wir mitmachen. Interessant war, als ich gelesen habe von dem deutschen lutherischen Pfarrer Martin Niemöller, ich weiß nicht, wer von euch von dem schon mal was gehört hat, der wurde während des Zweiten Weltkrieges dazu bestimmt, mit Adolf Hitler zu verhandeln, um eine Schließung der evangelischen Kirche zu verhindern. Zum Ende seines Lebens berichtete Niemöller, dass er wiederholt einen Traum hatte, in dem er Hitler am Tag des Gerichts vor Jesus stehen sah. Jesus stieg vom Thron herab, legte den Arm um seine Schultern und fragte, Adolf, warum hast du all diese schrecklichen und bösen Dinge getan? Warum warst du so grausam? Hitler stand mit hängendem Kopf da und antwortete, und also das hat Martin Niemöller geträumt, das ist ja keine wahre Vision, aber das hat er geträumt. Hitler stand mit gehängendem Kopf da und antwortete, weil mir niemals jemand etwas von deiner Liebe erzählt hat. Niemöller erzählte, dass er an dieser Stelle des Traumes immer schweißgebadet aufgewacht sei und sich an die vielen Begegnungen mit Hitler erinnert habe. Nicht einmal hatte er die Gelegenheit ergriffen zu sagen, übrigens Führer, unser Herr Jesus liebt Sie. Er liebt Sie mehr, als Sie es sich jemals vorstellen können. Er liebt Sie so sehr, dass er für Sie gestorben ist. Wissen Sie das eigentlich? Jeder von uns kann sich vorstellen, dass man sich das gar nicht traut. Die Frage ist nur, und die können wir natürlich jetzt unbetroffen auch leicht stellen, aber ich stelle sie mal, warum eigentlich nicht? Ist Adolf Hitler stärker als unser Herr Jesus Christus? Ja, der sichtbare Eindruck vermittelt uns das. Und die Frage ist jetzt, wo wir hingucken. Gott hält seine Liebe zu uns Menschen durch, Und er lässt bis zum Ende sein Wort verkündigen und sucht nach uns. Und wir dürfen mitmachen. Es sieht nur oft so aus, als ob die Menschen nicht glauben wollen. Aber Jesus teilt sich mit. Und Gott hat in allen Erscheinungen immer noch alles im Griff. Was erwartet uns also in Zukunft? Bei der Geburt kommt erst das Schwerste. Wir Männer würden es ja gar nicht überleben. Aber dann kommt das Beste, ihr Lieben. Und jeder weiß, ohne geht's nicht. An Jesus zu glauben, wird uns schwer gemacht, ja? Aber er bleibt bei dir. Deshalb kannst du bei ihm bleiben. Es erwartet uns nicht etwas, sondern Jesus selbst. Deshalb lohnt sich das Durchhalten. Amen.